Ja, ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen und wie wir es auch in der Einleitung ja gehört haben, auch ganz bewusst im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und das Thema, ich warte im Übrigen noch, deswegen ist der Tobias auch rausgerannt, weil eigentlich hatte ich eine ganz aufwendige Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert und wenn nicht, naja gut, dann haben wir halt Pech gehabt, ne, dann müssen Sie Ihre Fantasie spielen lassen. Auf jeden Fall, also es tut sich was, mal schauen. Das Thema, es lautet ja Gottes Hauptwaschgang. Und Sie kennen sicher auch alle diese schmucken Waschmaschinen, die ja dafür sorgen, dass unsere Kleider wieder schön sauber werden und auch nicht mehr so stinken. So, und da kommt was? Ja, super, vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Das war Hebräisch für Anfänger. Ja gut, ich mache mal weiter. Vielleicht kommt da noch was. Also, wie gesagt, Gottes Hauptwaschgang. Sie kennen all diese Waschmaschinen, die unsere Kleider wieder schön sauber machen und vor allem auch dafür sorgen, dass diese ja dann auch nicht mehr so stinken. Und da gibt es ja dann die verschiedensten Programme. Da gibt es eine Schonwäsche, da gibt es eine Vorwäsche, da gibt es eine Hauptwäsche, wenn ich was falsch programmiert habe, auch noch eine Nachwäsche und so weiter und so fort. Naja, und um Reinigung geht es eben auch in unserer heutigen Botschaft, und zwar um die Reinigung des Volkes Israel anhand des Textes aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, so ein paar Verse haben wir ja in den einleitenden Worten hören dürfen. Und in diesen Text oder diesen Text Hesekiel, Kapitel 36, den will ich in drei Abschnitten beleuchten. Ja, funktioniert doch. Wunderbar. Also, in drei Abschnitten beleuchten. Punkt 1, Israels Heimholung, Punkt 2, Israels Reinigung und der dritte Punkt schließlich Gottes Verherrlichung. Und als Einleitung, da sei gesagt, dass ja der Gott Israels, dieser Herr aller Herren und einzig wahre Schöpfergott, das Volk der Israeliten ja nicht nur erwählt, sondern ja sogar noch mehr für sich geschaffen hat. Für sich geschaffen hat und zudem verheißen hat, dass er dieses sein Volk, welches doch immer wieder tief in Sünde gefallen ist, bis zum heutigen Tage, dennoch wiederherstellen wird, wozu es aber eben einer absoluten und vollständigen Reinigung bedarf. So, und nachdem Sie ja jetzt alle brav Hesekiel aufgeschlagen haben, lese ich zunächst aus Jesaja. Jesaja, Kapitel 43, aber hinführend dann zu unserem Text. Sie dürfen also auch ruhig bei Hesekiel bleiben oder zumindest irgendwas da reinlegen. Aber wir beginnen mal hinführend aus Jesaja, Kapitel 43, ein paar Verse ab Vers 1. Jesaja, Kapitel 43, ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, also Jahwe, ne, der Gott Israels, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Dann weiter ab Vers 5. Fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her. Ja, wo geht die Sonne auf? Im Osten, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, also vom Osten her, vom Sonnenaufgang her werde ich deinen Nachkommen bringen. Und vom Sonnenuntergang her, also vom Westen her, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Also aus allen Himmelsrichtungen, aus allen vier Himmelsrichtungen. Halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Und nicht nur hier in diesem Abschnitt verheißt Gott seinem Volk eine zukünftige Rettung, welcher jedoch eben eine Reinigung zwingend vorangehen muss. Und diese Reinigung, die wird jetzt eben auch nicht im Schonverfahren vonstatten gehen, sondern bis zur endgültigen Wiederherstellung Israels, ja praktisch alle Stufen eines vollständigen Reinigungsprozesses durchlaufen, und zwar einschließlich eines Schleudergangs. Wie es uns die ganze Geschichte Israels offenbart. Und so beginnen wir mit dem ersten Punkt, der Heimholung Israels in das von Gott geschenkte Land. Und nur mal nebenbei erwähnt, und dieser Seitenhieb muss einfach sein, hat Gott höchstpersönlich den Israeliten dieses Land zugesprochen. Da braucht es wahrlich kein UN-Mandat. Also, Punkt 1, die Heimholung Israels. Und da lesen wir aus unserem Text Hesekiel Kapitel 36, die Verse 24 und Vers 28. Ich habe das zusammengefasst. Hesekiel 36, Vers 24, Vers 28. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln, wie wir es gehört haben, aus allen vier Himmelsrichtungen. Und euch in euer Land bringen, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein. Und jetzt setze ich mal voraus, dass ich Ihnen ja gar nicht so viel von der Geschichte Israels erzählen muss, und doch muss ich des Zusammenhangs wegen kurz auf die Zerstreuung Israels eingehen, denn wenn hier davon die Rede ist, dass Israel aus den Heidenvölkern herausgeholt wird, so setzt das ja voraus, dass dieses von Gott erwählte Volk zuvor unter diese Nationen zerstreut wurde. So wie es auch in Vers 19 hier aus unserem Text geschrieben steht, Hesekiel Kapitel 36, Vers 19, und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut, nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. Und hierfür, also für diese Zerstreuung Israels, gab es drei ganz herausragende geschichtliche Ereignisse. Nämlich zum einen die Zerstreuung unter den Assyrern. Im Jahre 722 vor Christus, das betraf das Nordreich Israel. Israel war damals geteilt in ein Nord- und in ein Südreich. Und diese assyrische Verschleppung, die betraf jetzt das Nordreich Israel und fand statt, als Hesekiel ja noch gar nicht auf der Welt war. Zweitens, die babylonische Gefangenschaft Judas, also dem Südreich, beginnend so um 600 vor Christus, zu einer Zeit, als Hesekiel lebte und auch selbst involviert war, er selbst war betroffen durch diese Verschleppung. Und drittens, dann schließlich die römische Versklavung, also die Versklavung der Juden durch die Römer, so ab 70 nach Christus, zu einer Zeit, als Hesekiel längst gestorben war. Auf die Details der jeweiligen Phasen will ich hier nicht eingehen. Tatsache jedoch ist, dass ja spätestens dann ab dem 2. Jahrhundert nach Christus mit dem letzten jüdischen Aufstand gegen die Römer, diesem sogenannten Bar Kochba-Aufstand, die Juden in alle Welt hinaus zerstreut wurden. Also, wir halten fest. Zu Hesekiels Zeit, als er diese seine Prophezeiungen hier niederschrieb, da hatte sich die Verbannung des Nordreiches ja bereits ereignet. Das lag in der Vergangenheit, weit zurück, Schnee von gestern. Die babylonische Gefangenschaft des Südreiches war gegenwärtig. Und die Versklavung durch die Römer wiederum stand aus Hesekiels Perspektive noch aus und sollte sich auch erst gut und gerne 600 Jahre später ereignen. Ja, und wenn wir dann auf unseren Textabschnitt zurückkommen, so darf man sich natürlich die Frage stellen, ja, auf welches dieser drei Ereignisse sich denn Vers 24 bezieht, wenn dort geschrieben steht, ich lese es nochmal, Hesekiel 36 in Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Letztendlich geht es hier um die Heimholung der Kinder Israels am Ende der Zeit. Das liegt also noch in der Zukunft, das hat sich noch nicht ereignet. Wenn auch die Rückkehr aus dem babylonischen Exil natürlich eine Rolle spielte, war das doch die Naherwartung der Juden und auch die gegenwärtige Situation, aus der Hesekiel heraus schrieb. Aber in den Visionen Hesekiels, da geht es ja grundsätzlich um mehr als nur um eine Rückkehr aus Babylon. Und es geht ja auch nicht nur um Juda, um das Südreich, sondern um ganz Israel. Kurzum, Hesekiel hat in seinen Visionen zwar die Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil im Auge, blickt aber weit darüber hinaus in das Ende der Zeit, sprich in das tausendjährige Reich hinein. Was wiederum verdeutlicht, dass ja die Geschichte Israels noch nicht zu Ende ist. Ne? Und das Volk der Juden niemals, und ich betone es, niemals ausgelöscht werden wird. Ja, wenn es um die Entlösung der Juden geht, dann spricht Gott das letzte Wort. Ganz nach Jesaja, Kapitel 54, die Verse 7 und 8. Jesaja, Kapitel 54, Vers 7, Vers 8. Da spricht Gott zu seinem Volk: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Und vor Gott sind auch 50 Jahre ein kleiner Augenblick, auch 100 Jahre. Auch 300 Jahre. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Und da denken wir natürlich auch an die grausame Zeit während dem sogenannten Holocaust. Dieser Shoah, ja, wo sich so manch ein Jude ja auch von Gott verlassen fühlte. Und sich womöglich die Frage gestellt hat, ja, wo ist denn der Gott unserer Väter? Aber so geht es ja weiter in diesem Text noch einmal. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr. Dein Erlöser. Ja, bei allen Gerichtsandrohungen und bei allen Strafgerichten, so hat Gott doch immer wieder dem Volk verheißen, dass es einst wiederhergestellt werden wird. Das heißt, jedes Gericht bedeutete und bedeutet ja niemals das Ende Israels, sondern eben eine Reinigung, eine Läuterung und einen Neuanfang. Ja, der Schleudergang, er war und ist vonnöten, um vollständig gereinigt vor Gott stehen zu können. Und Gott hat sich immer einen Überrest bewahrt, um mit seinem Volk zum Ziel zu kommen. Und wir müssen sehen, dass Ungehorsam und Sünde zwar nie ohne Konsequenz bleibt, ja zuweilen sogar die ganze Härte des Zornes Gottes heraufbeschwört, aber sich Gott auch selbst nicht verleugnen kann und der mit seinem Heils- und Erlösungsplan, in dem Israel ja nun mal eine ganz entscheidende Rolle spielt, auf jeden Fall zu 100% zum Ziel kommen wird. Und so heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 4. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 4. Ein Versprechen Gottes an seinem Volk. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 4. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären. Hypothetisch, ne? Egal wo, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten. Wer weiß, wie weit weg. Egal. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Das ist doch mal eine Zusage. Überspitzt formuliert, selbst wenn Juden einst den Mars besiedeln sollten, wird Gott dafür sorgen, dass sie von antisemitischen Marsmännchen vertrieben und nach Israel zurückgebracht werden. Ob die wollen oder nicht. Und letztendlich geht es bei dieser Heimholung ja nicht nur um die Rückführung ins verheißene Land, sondern um die Rückführung zu dem Gott ihrer Väter, welches aber untrennbar mit dem Land Israel, mit Eretz Israel, sowie auch mit der Stadt Jerusalem verbunden ist. Und so bringt es ja auch Vers 28 hier aus unserem Text zum Ausdruck, Hesekiel 36, Vers 28. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ist damit die Geschichte zu Ende? Der Heilsplan Gottes? Nein. Es ist ja ein Schritt hin zum Finale. Und das ist ja dann das Entscheidende. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Israel wird zurückgeführt in das Land seiner Väter mit einem Ziel, nämlich mit dem Ziel, mit dem Gott seiner Väter versöhnt zu werden. Und dieser Prozess, liebe Geschwister, der ist ja in vollem Gange. Und wir, die wir in diesen bewegenden Zeiten leben, ja, wir dürfen diese gegenwärtig fortlaufende Prophetie mit eigenen Augen und Ohren wahrnehmen. Was ist das für ein Vorrecht? Also so manch ein verstorbener Kirchenvater, der wäre vor Erquickung geradezu ausgeflippt, wenn er das hätte erleben dürfen, wovon wir gegenwärtig Zeugen sind. Und auch von dem, was im Propheten Amos geschrieben steht, sind wir ja unmittelbare Zeugen. Und da lautet es wie folgt. Amos Kapitel 9, die letzten beiden Verse aus diesem Prophetenbuch aus Amos, der Abschluss Amos Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Amos 9, Vers 14, Vers 15. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Kanaan, das verheißene Land der Juden. Es wurde ja einst als Land beschrieben, wo Milch und Honig fließt. Aber durch den Götzendienst und den Ungehorsam Israels kam es dennoch wiederholt zu Hungersnöten. Und später, als dann nach der Versklavung durch die Römer auch nur noch wenige Juden im Land übrig blieben, da verkam das Land mehr und mehr zur Wüste und einer malariaverseuchten Sumpflandschaft. Mark Twain, er hat in seinem Reisebericht von 1867 über dieses Land geschrieben mit den Worten, von allen Ländern mit öder Landschaft muss das der Gipfel sein. Nicht gerade die beste Werbung für eine Israelreise, ne? Aber so war es damals. Aber das damalige Palästina, so wie es einst genannt wurde, es war tatsächlich ein unwirtliches Land, in dem mehr Ziegen als Menschen lebten und für das sich praktisch überhaupt niemand interessiert hat. Aber jetzt, nachdem die Juden aus Gottes Gnaden in das Land ihrer Väter zurückgeführt wurden, da sehen wir bereits etwas von dem, was sich ja noch vervollständigen wird. Ja, das einst karge und unwirtliche Land, es gedeiht, es wächst und es blüht und es wird noch herrlicher werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Reinigung Israels. Die Rückführung oder Heimholung Israels in das von Gott gegebene Land ist ja nicht das Ende des Heilshandelns Gottes an seinem Volk, sondern ein Schritt hin zum Ziel, ja praktisch so etwas wie die Vorwäsche. Letztendlich geht es aber um den Hauptwaschgang, das heißt um die Reinigung und um die geistliche Wiederherstellung. Und so lautet es dann hier in Vers 25, lesen wir es, Jesekiel 36, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und als Tobias in der Einleitung diesen längeren Abschnitt aus Hesekiel Kapitel 36 gelesen hat, das hat mir so gefallen. Er hat immer dieses Ich Gottes so betont. Und wir wurden ja fast erschlagen von diesem Ich Gottes. Und das ist das, was hier zunächst einmal auch ins Auge sticht, eben dieses Ich Gottes. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und im Gesetz, da war es ja so, dass jeder, der sich jetzt auf irgendeine Weise verunreinigt hatte, sich den Reinigungsvorschriften hat unterziehen lassen müssen. Das heißt, der Mensch musste tätig werden. Der Mensch musste sich zu den verschiedensten Anlässen reinigen, um sich Gott geistlich nahen zu können. Das war und das ist das Prinzip des Gesetzes, praktisch der Weg von unten nach oben. Der Mensch musste Gott etwas darbringen, sei es ein Opfer, eine Gabe oder eben eine Reinigung bzw. Waschung. In unserem Text aber heißt es, dass Gott tätig wird, ne? Nicht der Mensch. Dass Gott reines Wasser auf das Volk sprengen und dass Gott das Volk von all seinen Unreinheiten reinigen wird. Und das ist eben der umgekehrte Weg. Das ist das Prinzip der Gnade, der Weg von oben nach unten. Und im Hebräerbrief, in Kapitel 10 des Hebräerbriefes, da wird im Übrigen auf diese alttestamentliche Reinigung hingewiesen und zugleich erklärt, dass der Herr Jesus diese Reinigung bewerkstelligt hat. Alle Versuche des Menschen jedoch, von unten nach oben, sind zum Scheitern verurteilt und können immer nur etwas Unvollständiges, Ungenügendes und Unvollendetes bewerkstelligen. Ja, allenfalls eine vorübergehende Linderung, aber eben keine wirkliche Heilung. Oder aber, um bei unserem Hauptwaschgang zu bleiben, die Waschung von unten nach oben wäscht zwar den oberflächlichen Schmutz weg, aber die inwendige Verunreinigung bleibt erhalten, so dass es auch nur eine Frage der Zeit ist, dass der äußere Schmutz wieder hervortritt und der frische Duft der Reinigung dem Gestank der Sünde weichen wird. Aber hier nochmals in unserem Text ist von reinem Wasser die Rede, womit eben nicht nur die Symptome, die Auswirkungen und das Äußere bekämpft werden, sondern die Ursache, das Inwendige und die Wurzel allen Übels. Und eine solch vollständige, porentiefe Reinigung kann nur Gott selbst vollziehen. Also nochmals, hier geht es also um eine vollständige Reinigung, die auch wiederum zwingend notwendig ist, damit Israel seinen Gott überhaupt wieder begegnen kann und sich die Verheißungen Gottes erfüllen, die er bereits Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua und David gegeben wurden. Ganz nach Jesaja Kapitel 44, die Verse 21 und 22. Jesaja Kapitel 44, die Verse 21 und 22. Wir geben dem Grill die notwendige Zeit, um aufzuheizen. Ja. Jesaja 44, die Verse 21 und 22. Ihr Israeliten, ihr Nachkommen Jakobs, denkt immer daran, ich habe euch geschaffen. Ihr gehört zu mir und seid meine Diener. Niemals werde ich euch vergessen. Eure Schuld und all eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Und das ist noch höchst interessant, dass Gott ja hier nicht sagt, was ja nach unserem Verständnis eigentlich viel logischer wäre, dass Gott hier nicht sagt, kommt zurück zu mir. Und dann werde ich euch erlösen. Nein, die Erlösung ist bereits zugesagt. Das ist eine von Gott fest beschlossene Angelegenheit. Es lautet praktisch, ich habe euch erlöst. Und deswegen könnt ihr zu mir zurückkehren. Das ist die Treue Gottes. Einfach nur genial. Das ist eben der Weg von oben nach unten. Das ist Gnade. Und somit weiter hier in unserem Text aus Ezekiel, Kapitel 36. Die Vorwäsche, nämlich die Heimholung ins Land, ist ja praktisch vollzogen, wenn auch noch nicht abgeschlossen. Das geschieht erst am Ende der Tage, zeitgleich der geistlichen Wiederherstellung, wenn es praktisch auch zu einer vertikalen Entrückung der letzten Juden aus allen Enden der Erde, meinetwegen sogar vom Mars, ja, wenn auch die letzten Juden ins verheißene Land zurückkehren werden. So wird es auch in Ezekiel Kapitel 39, Vers 28 angedeutet. Der Hauptwaschgang wiederum ist bereits programmiert und teilweise auch schon im Gange, wenn wir ja auch sehen, dass ja auch immer mehr Juden zum Glauben an den Herrn Jesus gelangen. Aber der Höhepunkt des Allen steht noch aus und wird auch noch ein äußerst beschwerlicher Weg werden, eben jener Schleudergang, an dem Israel nicht vorbeikommen wird. Die Angst Jakobs aus Kapitel 30, Jeremia, jetzt langsam. Die Angst Jakobs aus Jeremia Kapitel 30, die ja auch als große Trübsal bezeichnet wird, wird praktisch den Gipfel des Gerichtes Gottes an seinem widerspenstigen Volk darstellen und ist bezüglich der Reinigung und geistlichen Wiederherstellung ja wohl der trübliche Höhepunkt in Gottes Reinigungsprozess an seinem Volk. Und das, was Israel während der großen Trübsal noch durchzustehen hat, ja, das wird wohl selbst die Schrecken des Holocaust übertreffen. Nur ein Überrest vom Überrest wird überleben und in die Buße geführt werden. So heißt es beispielsweise beim Propheten Sacharja, müssen Sie nicht aufschlagen, ich lese uns den einen Vers. Sacharja, Kapitel 13, Vers 8. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber wenn wir dann in unseren Textabschnitt hier aus Ezekiel Kapitel 36 zurückkehren, so ist in Vers 26 von einem neuen Herzen und von einem neuen Geist die Rede, das ja praktisch die Folge der Reinigung mit reinem Wasser darstellt. Lesen wir es, Ezekiel 36, Vers 26. Und ich, auch hier wieder, ne? immer wieder das Ich Gottes. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und auch das ist wiederum ein Akt, der nur von oben nach unten, also von Gott aus erfolgen kann, ein Akt der Gnade. Und das erinnert auch sehr stark an den neuen Bund, der ja bereits in Jeremia Kapitel 31 verheißen wurde, wenn davon die Rede ist, dass Gott, der Herr, sein Gesetz in ihr Inneres legen und auf das Herz schreiben wird. Naja, und das alte Herz, was dem Neuen weichen muss, das wird in Hesekiel steinernes Herz genannt und bedeutet so viel wie ein hartes, unvernünftiges, rebellisches und widerspenstiges Herz, das ganz und gar auf das eigene Selbst, auf das eigene Ich bezogen ist. Ja, und demgegenüber ist das neue Herz, das fleischernes Herz genannt wird, ein gehorsames, ein verständiges und ein begnadigtes Herz, ein Herz, das ganz und gar auf Gott und dem Erlöser fokussiert ist, ja, ein Herz, wie es ein jeder von uns haben sollte. Und das beinhaltet jetzt auch ein Leben im Geist, ein Leben nach Gottes Wohlgefallen, ein Leben weg von mir und meinem eigenen Ich, in dem ja ohnehin nichts Gutes wohnt, hin zu Gott, dem allein alle Ehre gebührt. Ja, und wenn es dann weiter lautet in Vers 27 aus unserem Text, Hesekiel 36, in Vers 27, und ich, abermals das Ich Gottes, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut, so beinhaltet das die Wahrheit, dass das Volk Israel ohne diesen Geist Gottes, ohne diesen von Gott geschenkten neuen Herzen und ohne dessen Gnade niemals dazu imstande wäre, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und da kann ein jeder von uns sich auch an die eigene Nase fassen. Weil uns geht es ja gar nicht anders. Ohne den Geist Gottes würden auch wir niemals Gottes Wohlgefallen und seiner Gerechtigkeit entsprechen. Und auch Israel, um hier beim Text zu bleiben, wird von sich aus niemals, niemals den Weg zurück zu Gott finden. Zurück ins verheißene Land wäre ohne Gott ja schon nicht zu bewerkstelligen gewesen. Denn auch das entsprang einzig und allein der Gnade Gottes und seiner Führung. Und da will ich uns ein paar Verse aus Psalm 124 lesen. Psalm 124, und ich staune selbst immer wieder, wie aktuell, wie hochaktuell die Psalmen sind. Und ja nicht nur die Psalmen, sondern die ganze Heilige Schrift. Man hat den Eindruck, das ist gestern geschrieben worden. Psalm 124, die Verse 1 bis 3. Psalm 124, die Verse 1 bis 3. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Niemals wären die Juden in das ihr von Gott versprochene Land zurückgekehrt, wenn nicht Gott es so gewollt und es so geführt hätte. Und selbst wenn sie aus eigenem Antrieb und selbst wenn sie aus eigener Kraft zurückgekehrt wären, so wären sie aber ohne Gottes Schutz und seiner Fürsorge längst wieder vertrieben oder gar vernichtet worden. Ohne Gott würde es dieses Land und dieses Volk nicht mehr geben. Also schon die Rückkehr ins verheißene Land wurde nur durch die Gnade Gottes ermöglicht. Und wie viel mehr gilt das der geistlichen Rückkehr und Wiederherstellung Israels? Würde Gott nicht selber eingreifen und würde es nicht immer wieder lauten, ich werde, dann würde Israel niemals den Messias annehmen und stattdessen in seinem versteinerten Herzen verharren. Aber so spricht Gott, und das ist nur eine Auswahl. Ich hatte nicht mehr Platz. Ja gut, einer wäre noch hingegangen. Ja? Aber so spricht Gott. Ich werde euch aus den Nationen holen. Ich werde euch aus allen Ländern sammeln. Ich werde euch in euer Land bringen. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ich werde euch ein neues Herz geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ich werde das Geschick meines Volkes Israel wenden und ich werde machen das. Und das alles zur Rettung und Erlösung Israels und allen, die sich von Gott retten lassen wollen. Und so lautet es ja dann in Vers 28, ich habe es glaube ich schon zweimal gelesen, ich werde nicht müde, es 3, 5 und 12 Mal zu lesen. Hesekiel 36, Vers 28, was für ein herrlicher Vers. Hesekiel 36, Vers 28, und ihr werdet in dem Land wohnen, nicht in irgendeinem Land. Es geht nicht um die Heimstätte der Juden irgendwo, da wo sie vielleicht niemanden stören, ne? In der Sahara oder auf Helgoland oder was auch immer, nein. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Das ist doch mal eine fantastische Aussage. Ja? Da kann man nur sagen, was für ein Triumph, was für ein Finale. Und das alles, die Heimholung, sprich die Rückführung ins verheißene Land, wie auch die beschriebene Reinigung und geistliche Wiederherstellung Israels, das alles, worauf wir ja zusteuern mit großen Schritten, das alles trägt schließlich zur Verherrlichung Gottes bei. Es ist ein Beweis für die Allmacht, Größe, Gnade, Souveränität, Erhabenheit, Macht und Einzigartigkeit des heiligen Schöpfergottes, wo man wirklich nur sagen kann, wer ist ein Gott wie du? Und die Antwort kann nur lauten, es gibt keinen Gott wie du. Dieser Gott, der das Volk Israel für sich geschaffen hat, ist der einzige, unvergleichliche und allüberragende Gott, ja, der Herr aller Herren. Israel, wie auch der Rest der Welt, wird nicht nur staunen, sondern ehrfurchtsvoll niederfallen, wenn Gott zum großen Finale bläst. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Verherrlichung Gottes. Und da lesen wir zunächst einmal aus Hesekiel Kapitel 36 die Verse 31 und 32. Hier habe ich nur Vers 32, aber den Vers davor müssen wir mitnehmen. Vers 31. Hesekiel 36, Vers 31. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Ja, man sollte doch meinen, dass Israel jubeln und frohlocken wird aufgrund der geistlichen Wiederherstellung und der abschließenden Errettung. Und sicher wird das auch der Fall sein. So steht es ja auch in Jeremia Kapitel 31 geschrieben. Ich lese uns die Verse 4 bis 7. Jeremia Kapitel 31, die Verse 4 bis 7, da werden wir in diesen Jubel Israels mit hineingenommen. Jeremia, Kapitel 31, Abvers 7. Ja, ich warte noch ein bisschen, weil ich höre, es wird geblättert. Jeremia Kapitel 31 ab Vers 7. Ich will dich wieder bauen. Auch hier wieder. Wer? Ich. So spricht Gott der Herr. Ich will dich wieder bauen. Du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Ja, wofür steht eine Jungfrau? Für Reinheit, ne? Gottes Hauptwaschgang, der Reinigungsprozess ist an seinem Volk. Die Jungfrau Israel, die Unberührte, die Reine. Wohingegen Israel, wenn es um Götzendienst geht, um Abfall von Gott und all diesen Dingen, oftmals Hure genannt wird. Und kann aus einer Hure eine Jungfrau werden? Glaub nicht, ne? Bei Gott ja. Gott macht aus der Hure Israel eine Jungfrau. Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen zum Herrn, unserem Gott. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen, verkündet Lob, singt und sprecht. Gerettet, gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Ja, fantastisch! Welch eine Freude, welch ein Jubel, was für eine Glückseligkeit. Aber nichtsdestotrotz wird das Volk in gleicher Weise einfach nur entsetzt sein, wenn es an die zurückliegenden Sünden denkt, so wie es in Sacharja Kapitel 12, Vers 10 geschildert wird mit den Worten: Und sie werden wehklagen, wenn sie auf den schauen, welchen sie durchbohrt haben. Und sie werden bitter über ihn weinen. Ja, bei aller Freude, so wird man zugleich doch auch tiefe Abscheu empfinden, dass man ja so lange unbußfertig die gnädige und rettende Hand Gottes eben nicht nur ausgeschlagen, sondern sogar geistige Hurerei betrieben hat. Und Hurerei ist ja nun mal kein einmaliger Ausrutscher, sondern Hurerei ist eine bewusste Handlung, eine willentliche Abkehr, ein bewusster Ehebruch, so dass in Jeremia Kapitel 30, Vers 12 von einer unheilbaren Abtrünnigkeit die Rede ist, von einer Sünde, der eigentlich gar nicht vergeben werden kann. Jeremia Kapitel 30, Vers 12: Denn so spricht der Herr, unheilbar ist dein Bruch, bösartig ist deine Wunde. Und würden wir uns allein mit dem Götzendienst Israels befassen, mit deren Untreue und mit seiner Hurerei, dann würden wir gar nicht verstehen, dass Israel dennoch eine Zukunft hat und Gott dennoch sein Volk zurückführen wird. Und so heißt es beispielsweise auch im Buch Esra, Kapitel 9. Buch Esra, Kapitel 9, damals nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, und das ist das Bußgebet Esras. Ja, allein darüber müsste man eigentlich mal predigen. Was betet da Esra nach der Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft? Da heißt es in Esra, Kapitel 9, Vers 13. Esra, Kapitel 9, Vers 13, sein Bußgebet. Und nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienen und du uns eine solche Rettung gewährt hast. Und dann Vers 15, Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Aber gilt uns das nicht auch in gleicher Weise? Welch eine Gnade! Wurde doch auch uns zuteil, das mag ja ein jeder für sich selbst beurteilen. Ich jedenfalls kann nur sagen, danke. Danke, Herr, denn nichts von dem, was du mir geschenkt hast, habe ich verdient. Und somit zurück hier zum Text und Gottes Hauptwaschgang an seinem Volk. Wenn Israel Buße tut, und dieser Tag wird kommen, wenn Israel Buße tut und der Überrest Israels Gottes Gnade in Anspruch nimmt, wird es einen Schmerz empfinden und einen Ekel vor sich selbst haben, so wie auch ein Kinderschänder Abscheu empfindet, wenn er mit seiner Schuld konfrontiert, aufrichtig bereut. Das wird nicht ohne Tränen vonstatten gehen. Das kann gar nicht ohne Tränen vonstatten gehen. Aber diese Abscheu und dieser Ekel vor sich selbst ist zugleich ein untrügliches Kennzeichen echter Reue, echter Buße und einer echten Bekehrung und Umkehr. Dem Schreck der Sündenerkenntnis folgt das aufrichtige Sündenbekenntnis und das Empfinden, dass man eine Vergebung überhaupt gar nicht verdient hat, sondern einem unverdienten Akt der Gnade hat teilhaftig werden dürfen. Kein Kinderschänder hat es verdient, dass ihm die Opfer und deren Angehörigen vergeben. Niemand hat ein Anrecht auf Vergebung und keiner ein Recht auf Gnade. Es ist ein Akt der Güte und Barmherzigkeit, wenn ihm vergeben wird. Und so auch hier. Israel, und das können wir gleichwohl auf alle Menschen anwenden, hat überhaupt gar kein Anrecht auf Vergebung. So, dass es hier in Vers 32 folgerichtig heißt, nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott bekräftigt hier mit diesen seinen Worten die große und eigentlich unvergebbare Schuld seines Volkes und betont, dass er um seiner Heiligkeit willen, um seines Namens wegen, um seines Wortes willen und um seiner Verherrlichung wegen das abtrünnige Volk reinigt, erneuert und wiederbelebt. Und das deckt sich mit den Versen 21 bis 23 hier auch aus Hesekiel Kapitel 36. Die Verse 21 bis 23. Da tat es mir leid. Um was? Um wen? Da tat es mir leid. Um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Das ist die Verherrlichung Gottes, nicht nur im Angesicht seines Volkes, sondern das ist die Verherrlichung Gottes vor den Augen der ganzen Welt. Und merken wir, dass mit Gott nicht zu spaßen ist und ein jeder als Individuum oder auch als Volk sich einst vor Gott rechtfertigen muss? Und wohl dem, dessen Rechtfertigung Jesus Christus ist. Denn das ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was Gott als Rechtfertigung akzeptieren wird. Und Gott ist zudem ein Gott, der zu seinem Wort steht. Und die Verheißungen, die er den Erzvätern Israels ja bereits gegeben hat, auch zu 100% erfüllen wird. Ganz nach Hesekiel, Kapitel 36, Vers 36. Ich, der Herr, habe geredet. ich werde es auch tun. Der Überrest wird seinen Gott wahrhaft erkennen, die begangenen Sünden hassen und ihren Heiland verherrlichen. Und wenn das alles geschieht, liebe Geschwister, wird womöglich der Ruf ertönen, ähnlich dem hier aus Psalm 115, Vers 1, womit ich auch zum Schluss kommen werde. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Dem Herrn sei es von ganzem Herzen gedankt, so dass es auch unser Bestreben sein sollte, dass auch unser Leben mit dazu beiträgt, dass Gott verherrlicht wird. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue.